Wir befinden uns ja in der Predigtreihe Gut, Böse und. Und Tillmann hat in der letzten Woche einen, sagen wir mal, fulminanten Start hingelegt. Er hat über das Thema Gut und Böse, woher kommt das Böse, gesprochen. Also wer das noch nicht sich angeschaut hat, ist auf jeden Fall sehr sehen- und hörenswert. Es gibt ja dieses Sprichwort, der Teufel steckt im Detail. Er liebt das Detail und dessen Verdrehung. Und deswegen möchte ich mit euch heute über diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan nachdenken und auch einmal genau auf die Details achten und schauen. Und da gibt es zwei beziehungsweise drei hervorstechende Szenen in der Bibel, zwei im Neuen Testament, die Versuchungsgeschichte aus Matthäus 4, die wir gerade im Schriftwort gelesen bekommen haben, und auch die Szene im Garten Gethsemane vor der Kreuzigung. Und eine im Alten Testament am Beginn des Hiob-Buches in den ersten beiden Kapiteln, wo der Satan mit Gott über Hiobs wahre Motive seines Glaubens rechtet. Ich habe mal heute alle Appetizer-Hinführer zu Hause gelassen, weil ich weiß, dass es heute ein bisschen länger wird. So kommen wir gleich in medias res in die Mitte der Sache und steigen voll ein. Und ich beginne mit einer Lesung aus dem Buch Hiob, die ersten drei Verse aus der Hoffnung für alle. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit 7 Söhnen und 3 Töchtern und besaß riesige Viehherden, 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel. Dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Hiob ist also ein Mann, dem es innerlich und äußerlich wohl sehr gut ging. Er hatte Familie, er hatte einen riesigen Besitz, er lebte darüber hinaus auch mit Gott in einer sehr engen, sehr vertrauten Beziehung. Ich denke, viele kennen grob die Geschichte von Hiob. Auf jeden Fall die ersten 2 Kapitel. Wenn man sich dann noch durchbeißt, all diese Ratschläge der Freunde zu hören, des Hiob, über die ganzen 42 Kapitel wird es manchmal einem doch lang, aber diesen Einstieg, den kennen doch viele im Buch Hiob. Dann passierte es nämlich, dass das Leben von Hiob in, ich sage einmal, kürzester Zeit förmlich in Stücke gerissen wird. Dass er nahezu alles verlor und ihm alles genommen wurde. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie kam es dazu? Wie kam es zu diesen dramatischen Veränderungen im Leben des Hiob? Nun, alles begann mit einer Wette. Nicht, dass Hiob eine Wette gemacht hätte, sondern die geschah auf einer anderen Ebene. Eine Wette zwischen Gott und dem Teufel. In Hiob 1, ab dem 4. Vers, lesen wir, dass der Satan vor Gott auftritt. Gott fragt ihn, woher kommst du? So ähnlich wie bei Adam. Adam, wo bist du? Haben wir letzte Woche gehört. Woher kommst du? Und der Satan antwortet, ich habe die Erde durchstreift. Ich bin so mal gegangen und habe geguckt, was all die Geschöpfe machen. Und dann provoziert Gott ihn förmlich. Gott provoziert. In Vers 8 lesen wir, der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen lässt. Man spürt förmlich, wie stolz Gott auf Hiob ist. Aber nun antwortet Satan, wie nur Satan antworten kann. Ja, sagt er, überrascht dich das? Das tut er doch nicht umsonst. Und ich möchte die Verse 9 bis 11 lesen. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Was gilt's? Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Was gilt's? Wetten das, provoziert der Teufel. Und dann, das muss man verstehen lernen, lässt sich Gott darauf ein, tatsächlich darauf ein. Gut, sagt der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selber taste nicht an. Sehen wir, wenn wir uns einmal ein wenig hineindenken in das, was Satan hier sagt, stellen wir fest, dass er Gott einen versteckten, aber doch sehr deutlichen Vorwurf macht. Satan sagt hier quasi zwischen den Zeilen: Gott, schau doch mal den Realitäten ins Gesicht. In deinem Reich läuft doch letztlich nichts anderes ab als in meinem. Deine Leute sind doch kein Stück anders als meine Leute. Da ist doch kein Unterschied. Schauen wir uns doch mal mein Reich an, sagt der Teufel. Warum folgen die Leute mir nach? Ich weiß genau, dass mir niemand nachfolgt, weil er mir die Treue halten will oder weil er mich so sehr liebt. Es gibt nur zwei Gründe, warum Leute mir folgen. Entweder sie versprechen sich davon einen Vorteil oder sie haben Angst vor mir. Und wenn wir heute in andere Kulturen schauen, stellen wir fest, das sind genau die beiden Gründe, warum Menschen in Naturreligionen bösen Geistern dienen. Da stehen auf der einen Seite die Versprechungen, wenn man ihnen dient, dann wird die Ernte garantiert, dann werden sie Fruchtbarkeit schenken und sie werden verschiedene Vorteile vermitteln. Und auf der anderen Seite steht die Bedrohung. Man dient ihnen, weil man Angst hat, weil sie Krankheiten bringen können, weil sie Unglück über einen bringen können. Und auch im Okkultismus in Deutschland läuft es genau nach diesem Muster ab. Auch hier sind es genau diese beiden Gründe. Kein Mensch, auch nicht der größte Okkultist, würde sagen, ich liefere mich Satan aus, weil ich ihm so sehr vertraue. Kein Mensch lässt sich mit dem Teufel ein, weil er ihn so sehr liebt. Menschen folgen dem Teufel nur entweder, weil sie sich davon einen Vorteil versprechen oder weil sie eben Angst haben, dass er ihnen etwas Böses tut. Und hier in Hiob 1 sagt Satan nun zu Gott: Weißt du, Gott, in deinem Reich ist es eigentlich genau das Gleiche. Ein paar deiner Leute dienen dir, weil sie Vorteile sich davon versprechen. Du segnest und bewahrst ihr Leben. Das ist doch klar, dass sie sich zu dir halten. Sie wollen ein bisschen Schutz, ein bisschen Sicherheit, Versorgung absahnen, indem sie sich auf deine Seite stellen. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die haben Angst. Die haben Angst vor dir. Angst, dass sie eins drüber kriegen, wenn sie sich von dir abkehren. Angst, dass du den Schutz abziehst, sie bestrafst, wenn sie dir den Rücken kehren. Das ist im Grunde genau wie bei mir, sagt der Teufel. Darum bilde dir bloß nichts ein, dass die Leute dir folgen, weil sie dich lieb haben, dir treu sein wollen oder weil du ihnen wichtig wärst. Echte Liebe und Treue gibt's auf dieser Welt nicht, überhaupt nicht. Bei mir nicht, das gebe ich ja zu, aber auch bei dir nicht. Jeder denkt nur an seine eigene Haut. Jeder ist nur auf seinen Vorteil bedacht. Jeder hat seinen Preis. Jeder ist käuflich. Auch deine Leute. Das ist der Vorwurf, der hier zwischen den Zeilen im Detail steckt, als Satan Gott diese Wette vorschlägt. Was gilt's? Wetten das. Und Gott nimmt diese Wette an. Warum, habe ich mich gefragt. Und fragen sich wahrscheinlich die meisten, warum lässt er sich darauf ein? Was soll das? Denn, und ich glaube, das ist die Begründung, diese Frage muss geklärt werden. Die kann nicht im Raum stehen bleiben. Sie würde ewig im Raum stehen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, es ist ja nicht einfach so von der Hand zu weisen, was der Teufel hier sagt. Das ist doch wirklich so, dass wenn man mit Gott lebt, man erleben darf, dass es ein Gott ist, der einen segnet und der einem Gutes tut. Und es ist auf der anderen Seite auch wirklich so, dass wenn man sich von Gott abkehrt, man früher oder später die Dinge ernten wird, die einem nicht schmecken. Es ist nicht einfach von der Hand zu weisen, was der Teufel hier sagt. Und wenn Gott diese Herausforderung nicht angenommen hätte, dann bliebe diese Frage ewig im Raum stehen. Warum folgen Menschen Gott? Tun sie es, weil sie ihn lieben, weil sie ihm treu sein wollen? Oder suchen sie damit doch nur ihren eigenen Vorteil? Warum folgen wir ihm? Was sind die Beweggründe, die uns zu Gott gebracht haben und uns bei ihm halten? Ist es Liebe? Ist es Eigennutz? Oder ist es eine Mischung aus beiden? Nun, wir wollen uns anschauen, wie die Geschichte mit Hiob weiterging. An einem Tag überfallen ihn 4 sogenannte Hiobsbotschaften. Seine Rinder und Esel werden von Feinden aus Saba gestohlen, seine Knechte getötet. Seine Schafherde wird vom Blitz getroffen, die Chaldäer rauben seine Kamele, seine Kinder kommen bei einem Unwetter ums Leben und am Ende hat Hiob alles verloren, was er besessen hatte. Alles. Wie reagiert Hiob nun? Wir lesen, dass er zunächst einmal trauerte. In Vers 20 steht, da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Das waren beides Zeichen der Trauer im Orient. Und dann fiel er zu Boden und betete. Das heißt, er sprach ein Gebet, das es in sich hatte. Er betete, nackt bin ich auf diese Welt gekommen. Nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben. Du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Und dann heißt es in Vers 22, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Und sehen wir, damit, wie Hiob hier reagiert, widerlegt Hiob die Herausforderung Satans. Er bleibt seinem Gott auch im Unglück treu. Er verlässt ihn auch dann nicht, nachdem Schweres in sein Leben hineingebrochen ist. Gott es sogar zugelassen hat. Hiob bleibt bei seinem Gott, weil er ihn selbst liebt. Ihn selbst. Hiob liebt Gott selbst und nicht nur das Gute, das er von Gott empfangen hat. Es gibt da noch eine Neuauflage bei dieser Wette, weil Satan lässt nicht locker. Wir lesen in Hiob 2, dass er nochmal zu Gott kam. Ganz ähnliche Situation wie in Hiob 1. Er sagt wieder, wo kommst du her? Ach, ich habe mal wieder so die Erde durchstreift. Naja, anscheinend war das noch nicht genug. Sagt er, Hiob selbst ist ja mit heiler Haut davongekommen. Wenn ich die Erlaubnis kriege, ihn selbst anzutasten, wenn ich die Erlaubnis kriege, ihn selber was zuzufügen, wetten, dass dann auch Hiob einknickt und dass er dich verlässt und noch einmal geht Gott darauf ein. Und so wird Hiob krank. Beulen an seiner Haut. Also es ging tatsächlich jetzt an seine eigene Haut. Und er war nicht mehr mit heiler Haut davongekommen. Hiob wird krank, wird ausgestoßen Und dann kommt auch noch die Einzige, die ihm geblieben war, seine Frau. Und die sagt voller Sarkasmus: Na Hiob, bist du immer noch so schön fromm? Mach doch endlich Schluss mit Gott und stirb. Ihre Treue war an dieser Stelle erschöpft. Aber Hiob erwidert: Was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort Hiobs über die Lippen. Und sehen wir, dieser Moment, als Hiob diese Worte sprach, ich denke, das war der wichtigste Augenblick in seinem Leben. In diesem Augenblick wurden die Weichen gestellt für die Zukunft. Viele kennen ja die Hiobs-Geschichte und wissen, dass er am Ende ein überaus gesegneter Mann wurde. Aber diese Vorentscheidung, die wurde hier getroffen. Schon lange vorher, nämlich hier an dieser Stelle. Ohne diese totale Treue Gott gegenüber hätte es das Happy End nicht gegeben. Im Übrigen fällt dann auf, der Satan taucht im ganzen Buch Hiob danach nicht mehr auf. Die Sache war ihm anscheinend so peinlich, dass er sich die nächsten 40 Kapitel nicht mehr hat blicken lassen. Satan ist besiegt, und zwar allein durch die Treue Hiobs. Allein dadurch, dass Hiob durch dick und dünn von ganzem Herzen zu seinem Gott gehalten hat. Und so ist die Hauptlehre aus dieser Geschichte: Die wichtigste Voraussetzung, um Angriffe Satans und auch andere Probleme überwinden zu können, ist die Treue zu Gott. Die Loyalität Gott gegenüber. Und deswegen möchte ich darauf noch eingehen, ein wenig erklären, was ich mit dieser Treue meine. Was ist Treue? Nun sehen wir, wirkliche Treue Gott gegenüber bedeutet, dass Gott rechtskräftig und unwiderruflich unser Herr ist, dein Herr ist, mein Herr ist. Und Gott nicht nur ein Gott auf Bewährung ist. Manche Christen leben ja so, als wäre Gott ihr Herr auf Bewährung. Sie sagen sich: Na ja, erst mal sehen, was Gott so mit uns macht. Und solange alles glatt geht und alles klar ist, solange haben wir einen Deal, solange haben wir einen Vertrag mit ihm. Solange preisen wir die wundervollen Wege Gottes. Aber dann gibt es so ein paar Kündigungsklauseln. Wenn Ihnen Gott nicht mehr so passt, wenn er mal unangenehme Forderungen stellt, wenn er auch mal schwierige Dinge im Leben zulässt, dann können Sie den Vertrag aufkündigen. Wisst ihr, wirkliche Treue ist etwas anderes. Wirkliche Treue bedeutet, es gibt in meinem Leben eine Sache, die steht, die ist unverrückbar, die steht fest. Ich gehöre meinem Gott, und zwar egal, was geschieht. Und sehen wir, ich bin davon überzeugt, solch eine Loyalität, Treue zu Gott, ist wichtig dafür, dass wir in Krisen dann letztlich stark sein können. Jakobus unterstreicht diesen Gedanken, indem er in Jakobus 4 sagt: Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott, so kommt Gott euch entgegen. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Hier ist auch wieder die Aufforderung, klare Sache zu machen, deutliche Grenzen zu ziehen, ein für alle Mal klarzustellen, wem gehöre ich und wer hat in meinem Leben letztlich das Sagen? Und nicht länger in so einem schwankenden Zustand zu bleiben. Naja, mal gucken, was kommt. Im Moment läuft es ja ganz gut mit der Nachfolge und notfalls, falls Gott mal unangenehme Dinge verlangt, na schauen wir mal. Jakobus sagt: Nein, macht das nicht. Eiert nicht rum. Ihr müsst euch jetzt festlegen, was euch dann tragen soll, wenn die Anfechtung kommt. Das müsst ihr vorher festmachen. Sonst kommt ihr ins Schwimmen, sonst geratet ihr ins Trudeln. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. sehen wir, genauso hat Jesus selbst es auch erlebt. Und auch bei Jesus gab es zwei große Kämpfe mit Satan, in denen es wirklich zur Sache ging. Die erste war am Anfang seines öffentlichen Auftretens, als er 40 Tage in der Wüste war. Und wir wollen uns einmal die letzte Versuchung anschauen, die sozusagen der Höhepunkt war, in Matthäus 4, die Verse 8 und 9. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Das war doch ein super Angebot. Jesus war doch gekommen, um die Welt zurückzugewinnen, um Menschen zu retten, die unter der Herrschaft des Satans standen. Und Jesus wusste, dass dafür das Kreuz notwendig sein würde und dass ihm deswegen großes Leid bevorstand. Und nun dieses verlockende Angebot Satans: Hey, du kannst es doch viel einfacher haben. Ich bin sofort bereit, alle Ansprüche an diese Welt an dich abzutreten. Ich verziehe mich freiwillig, wenn du einen kleinen, unauffälligen Diener vor mir machst. Nur so einen kleinen Diener, den doch niemand sieht. Wir sind doch hier ganz allein. Der Teufel fordert Jesus hier heraus, seine Treue zum Vater zu verleugnen. Aber Jesus sagt: Schweig, hau ab. Es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und nun ist ganz interessant, was wir lesen. Als Jesus so treu zum Vater steht, da heißt es: Der Teufel gab auf und ließ von ihm ab. Die Treue zu Gott schaffte den Sieg. Die Treue zu Gott bringt den Durchbruch. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Noch deutlicher wird das im zweiten Kampf Jesu mit dem Satan. Das war kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Da heißt es in Matthäus 26, Vers 37 und 38 nach der Neuen Genfer: Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Traurigkeit und Angst wollten Jesus überwältigen. Und er sagte zu seinen Jüngern: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus sagt: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Und das war ein ganz entscheidender Moment der Weltgeschichte. Jetzt würde Jesus bald für uns Menschen sterben. Und darum wirft der Teufel nochmal alles in die Waagschale, damit diese Situation unerträglich wird für Jesus. Er hat anscheinend tatsächlich die Hoffnung, dass Jesus so ganz kurz vor dem Ziel doch nochmal alles hinschmeißt. Und er hetzt alle gegen Jesus auf. Er macht einen seiner Jünger zum Verräter. Das Volk, das Jesu Wohltaten empfangen hat, macht er zu einer Meute, die ruft: Kreuzige ihn. Und als Jesus am Kreuz hing, da rufen sie: Komm herab, wenn du kannst. Und die Jünger, die er mit in den Garten genommen hatte, die ihm beim Beten helfen sollten, schlafen ein. Und Jesus schwitzt Blut und Wasser. Er ist voller Angst, voller Zittern, voller Schwäche. Und nun fragt man sich doch ganz unwillkürlich: Was war es, dass Jesus in dieser Situation durchhalten ließ? Dass er trotzdem festblieb und sagen konnte: Ich gehe diesen Weg bis zum Ende. Die Antwort finden wir im Gebet Jesu. In diesem Gebet, das er im Garten der Gethsemane gesprochen hat. Wo er sagt: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch dieses Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Begreifen wir, was es war, dass Jesus hier durchhalten ließ? Es war nichts anderes als nur noch seine Treue, seine Loyalität zum Vater. Hier zählt auf einmal nicht mehr die Liebe zu den Menschen. Jesus betete nicht: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber ach, ich liebe die Menschen doch so sehr, also tue ich es doch. Und hier zählt auch nicht mehr der Glaube. Jesus betet nicht: Vater, ich weiß ja, dass du mich auferwecken wirst, dann wird ja alles gut werden. Liebe und Glaube waren in dieser furchtbarsten Anfechtung verblasst. In dieser Situation hatte Jesus nur noch einen einzigen Anker, nämlich den, dass dieses eine für ihn unverrückbar feststand. Egal was passiert, aber meinem Vater im Himmel bleibe ich treu. Vater, ich ordne mich dir unter. Ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Und es war die Treue Jesu zum Vater, die letztlich triumphierte, auch für uns triumphierte. Und noch einmal zu uns. Da leben wir jetzt Tag aus, Tag ein. Jeden Tag oder jeder Tag bringt Freude, aber auch Mühe mit sich. Aber im Großen und Ganzen geht es doch den meisten von uns ganz gut. Doch gibt es so manche auch politische Entwicklungen, die uns aufhorchen lassen. Der starke Mann oder die starke Frau an der Spitze einer Nation ist anscheinend zunehmend wieder mehr gefragt. In den USA wurde noch vor einigen Monaten ganz unverhohlen gedroht, wer sich ihm in den Weg stellt, soll es bitter bereuen. Auch manche Entwicklungen in Europa und Deutschland lassen uns den Atem stocken. Und dann gibt es andere unter uns, die haben auch heute schon einen ganzen Sack voll Schwierigkeiten. Sie kämpfen mit persönlichen Dingen, familiären Dingen, gesundheitlichen Dingen, körperlich, psychisch. Und für uns alle gilt, wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was uns sonst noch in unserem Leben geschieht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns heute fragen, wie steht es dann mit unserer Loyalität zu unserem Gott? Mit unserer Treue ihm gegenüber? Ist Gott dann immer noch der Gott, dem wir mit unserem ganzen Leben gehören? Können wir dann immer noch mit Hiob sprechen? Nackt bin ich auf diese Welt gekommen. Nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben. Du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Vielleicht meinst du zu Recht, das kann man heute doch noch nicht sagen. Das kann man doch jetzt nicht sagen, bis man drinsteckt. Wisst ihr, ich glaube, wir tun gut daran, jetzt in einer Zeit, in der es uns relativ gut geht, klare Entschlüsse zu treffen. Festzulegen, was die festen Grundwerte meines Lebens sein sollen. Und ich glaube sogar, dass wir die Verantwortung haben, jetzt festzumachen, worauf wir uns dann stützen wollen, wenn alles andere bricht. Denn wisst ihr, wenn die Anfechtung erstmal da ist, wenn uns das eine oder andere genommen wird, dann ist es wirklich schwer, noch klare Gedanken zu fassen. Dann hat man genug mit seinem Schmerz zu tun, innerlich oder äußerlich. Wenn man mittendrin steckt, dann ist es viel zu schwer, noch klare Richtlinien für das Leben aufzustellen. Und dann ist es wichtig, dass wir dann einen Anker haben, an dem wir uns festhalten können und nicht erst dann anfangen müssen, nach dem Grund unter unseren Füßen zu suchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Predigt nach unserem Geschmack war. Vielleicht war die nicht so warm und kuschelig wie sonst öfters. Aber ich glaube, das ist ja bei dem Thema Gut und Böse auch nicht geboten. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns fragen, wie steht es mit unserer Loyalität Gott gegenüber? Wie steht es mit unserer Treue zu ihm? Ist er für uns ein Gott auf Bewährung? Oder ist er die Sache, die feststeht in unserem Leben, komme was wolle? Ich bin überzeugt davon, dass es gut ist, wenn wir diese Frage mal in unserem Leben zulassen und dem Herrn daraufhin auch eine eindeutige Antwort geben. Und wisst ihr, ich bin genauso davon überzeugt, dass unser Gott uns in unserem Leben halten wird, durch alle guten und durch alle bösen Zeiten hindurch. Hiob hat seinen Teil getan. Er hat, so gut er konnte, seinem Gott die Treue gehalten. Und am Ende durfte er erkennen, dass sein Gott ihn in Wirklichkeit nie fallen gelassen hat. Dass er zu ihm stand, auch und gerade in Not und Leid. Und dass er am Ende er es war, dass sein Gott es war, der ihn durch alles hindurch erhalten, gehalten und auch zu einem guten Ende geführt hat. Diesem treuen Gott darfst du gehören. Diesem treuen Gott dürfen wir gehören. Ich möchte beten. Herr, danke, dass wir in dein Wort schauen durften, um zu gucken, wie es mit Hiobs und Jesu Treue und Loyalität zu dir stand und was sie bewirkt haben. Und danke, dass gerade auch durch diese Geschichte von Hiob ein für alle Mal geklärt wurde, was es ist, was uns hält, was Menschen an dich glauben lässt. Du bist doch ein liebender Gott, den wir lieben dürfen. Du bist doch ein treuer Gott, dem wir die Treue halten dürfen. Danke dafür, dass du uns hältst, dass du uns durchträgst. Und Herr, wir wollen es wirklich festmachen. Wir wollen keinem anderen Gott dienen als dir allein. Wir wollen keinen anderen Gott anbeten als dich allein. Und trotzdem fragen wir uns immer wieder, was macht mir Angst? Danke dafür, dass du uns Antworten gibst. Amen.